Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Wir wollen uns heute mit dem Thema Kinder psychisch erkrankter Eltern beschäftigen und dabei unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Wie immer werden wir eine Fallgeschichte erzählen und die aus der Perspektive von Kindern, aber auch der Eltern beleuchten. Wir haben das Thema ausgewählt, weil es einerseits sehr häufig ist, also Studien zeigen, dass bis zu 20% aller Kinder mit zumindest phasenweise psychisch erkrankten Eltern aufwachsen, aber auch weil es eben sehr folgenreich ist. Also die Frage der Weitergabe von vielleicht transgenerationalen Traumatisierungen oder psychischem Leiden ereignet sich in der Kindheit und in den Erfahrungen der Kindheit. Und wir wollen uns auch mit der Frage beschäftigen, welche Folgen das auch bis ins Erwachsenenalter hinein hat und wo vielleicht auch Stellen sind, sich aus einer solchen Geschichte zu lösen.
Auch zu dieser Folge gibt es wieder eine Vertiefungsfolge auf Patreon, wo wir Schilderungen von Hörerinnen und Hörern aufgreifen werden, die ihre eigene Geschichte zu dem Thema erzählen und werden das aus psychoanalytischer Perspektive betrachten. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Mit dieser Folge verabschieden wir uns auch in eine kleine Sommerpause oder genauer gesagt eine Schreibpause. Wir werden aber nicht ganz weg sein, sondern die Sommermonate mit einem besonderen Format verbringen. Wir haben Gespräche mit Menschen geführt, die eine Therapie gemacht haben und werden in diesen Gesprächen erfahren, was für einen therapeutischen Weg die Menschen hinter sich haben, was der Grund war für die Therapie, wie sie die Therapie selbst erlebt haben, was hilfreich war und was vielleicht nicht und was diese Menschen anderen Betroffenen oder Menschen, die sich überlegen, eine Therapie zu machen, mit auf den Weg geben können. Das Format ist ein kleines Experiment und wir werden dann sehr gespannt auf eure Rückmeldungen sein. Dazu aber weiteres in 2 Wochen.
Ja, soweit erstmal zum Teasen. Ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt aber in das Thema dieser Folge ein, nämlich Kinder psychisch kranker Eltern. Und es ist ein sehr breites Thema. Also es gibt ja unendlich viele Konstellationen, wie man sich vorstellen kann. Und wir dachten, vielleicht wäre es wieder gut, über eine Fallgeschichte zu kommen. Das ist dann natürlich wieder eine ganz spezifische Konstellation. Gleichzeitig kann man damit auch vielleicht trotzdem typische oder häufig vorkommende Merkmale oder Begebenheiten abdecken. Ja, ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein in die Fallgeschichte. Mira ist 13 Jahre alt. Sie lebt alleine mit ihrer Mutter Katja und ihrem 10-jährigen Bruder Julian, seitdem der Vater die Familie verlassen hat. Für eine lange Weile fühlt Mira, dass etwas nicht stimmt, obwohl sie es schwer greifen kann. Der Mutter geht es nicht gut. Sie liegt manchmal den ganzen Tag im Bett. An solchen Tagen macht sie auch kein Abendessen für die Kinder. Sie kommt nur kurz aus dem Schlafzimmer und sagt, sie sei müde, ihr gehe es schlecht. Mira macht dann das Essen, bringt auch der Mutter etwas ans Bett. Dann wieder geht es Katja besser, und sie gehen gemeinsam ins Schwimmbad. Dann wieder wird es schlechter. Manchmal wirkt die Mutter, als wäre sie nicht bei sich, spricht komisch mit einer schweren, tiefen Stimme. Dann ist Mira die Mutter unheimlich und sie ist froh, wenn sie im Schlafzimmer bleibt. Mira macht sich viele Gedanken und Sorgen über ihre Mutter, aber sie hat zugleich das Gefühl, dass sie ihre Wahrnehmung nicht ansprechen darf, könnte das selbst auch kaum in Worte fassen. Einmal ist Mira mit Julian nach der Schule bei ihrem Vater. Dieser spricht es schließlich aus, als Mira eine Andeutung macht. Deine Mutter trinkt Alkohol. Tatsächlich hat Mira immer wieder diesen seltsamen, beißenden Geruch im Schlafzimmer wahrgenommen, ohne ihn wirklich zuordnen zu können. Der Vater sagt in dem Gespräch, beinahe entschuldigend, dass er Katja schon nahegelegt habe, du musst eine Therapie machen. Aber darauf reagiere sie nicht. Erst viel später, wenn Mira erwachsen ist, wird in ihr die Frage entstehen, warum der Vater sie und ihren Bruder wieder nach Hause hat gehen lassen, ohne etwas zu tun. wo er doch wusste, was dort geschieht. Der Vater wird später einmal wieder aus einem fühlbaren Schuldgefühl heraus sagen, ich konnte euch eurer Mutter nicht wegnehmen, das hätte sie nicht ertragen. Oder ich hatte selbst so viele Dinge. Die Kinder leben weiter Jahre zu Hause mit ihrer Mutter. Katjas Alkoholkonsum verstärkt sich, wenngleich es immer wieder Phasen gibt, in denen sie nicht trinkt. Da sie viel von zu Hause arbeiten kann, fällt es zunächst nicht auf. Irgendwann aber verliert Katja ihren Job. Eigentlich ist Katja eine sehr liebevolle, sensible Mutter, beinahe auf eine Weise zu sensibel und verletzlich. Im Laufe ihrer Alkoholerkrankung wird sie aber, wenn sie viel getrunken hat, ausfallend und aggressiv, schreit herum wegen Kleinigkeiten, kippt schließlich in einen Sumpf aus Elend und depressiver Niedergeschlagenheit. Einmal geht es der Mutter so schlecht, dass sie vor ihren Kindern androht, sich das Leben zu nehmen. Mira ruft in ihrer Not einen Krankenwagen. Die Mutter weigert sich aber mitzufahren, sagt mit plötzlicher Selbstbeherrschung an der Sprechanlage, es ist alles okay, es war ein Missverständnis. Mira sieht, wie die Nachbarn vom Blaulicht angezogen aus dem Fenster schauen. Eine Szene, die sich mit glühender Scham in ihr Gedächtnis brennt. Mira wird zur Mutterersatzfigur. Sie kauft ein, kocht, organisiert, tröstet, putzt. Ihre Noten brechen ein. Sie kann sich meist nicht auf die Schularbeiten konzentrieren, worauf die meisten Lehrer mit Unverständnis reagieren. Für sie wird ihr kleiner Bruder ein wichtiger Bezugspunkt. Sie liebt Julian und fühlt sich für ihn verantwortlich, ist froh, dass er sie braucht, dass sie ihm etwas Gutes geben kann. Zugleich ist sie aber auch oft wütend, dass er so an ihr hängt, dass er sie braucht, wenn sie selbst nicht mehr kann und sich am liebsten den ganzen Tag in ihr Bett zurückziehen würde. Julian ist ein stilles Kind, wird noch stiller. Er spricht kaum, vor allem nicht in der Schule. Die Lehrer sagen, er sei klug, aber in sich gekehrt. Er ist ein guter Beobachter, weiß genau die Stimmung seiner Mutter, auch seiner Schwester, zu lesen. Er spürt alles, sagt aber nichts, ist bemüht, sich möglichst leicht und unsichtbar zu machen. Nach außen versucht auch Mira, sich nichts anmerken zu lassen. Wenn die Mutter morgens betrunken im Bett liegt, machen die Kinder sich Frühstück, gehen zur Schule. Selbst den engsten Freunden erzählen sie nichts davon, was zu Hause los ist. Mira entwickelt geradezu eine Fähigkeit der Selbstbeherrschung, die Fassade aufrechtzuerhalten, nicht erkennen zu lassen, was sie eigentlich beschäftigt. Freunde lädt sie nie nach Hause ein. Wenn es doch einmal zu einer Begegnung zwischen Mutter und einem Mitschüler kommt, ist Mira hoch angespannt, versucht den Kontakt zu managen, empfindet tiefe Scham, wenn sie das Gefühl hat, die anderen könnten doch etwas bemerkt haben. Als eine Lehrerin Mira anspricht, ob zu Hause alles in Ordnung ist, antwortet sie mit gespieltem Erstaunen, natürlich, warum? Ja, vielleicht erstmal so weit, wir hören später noch die Perspektive der Mutter und auch, wie es im späteren Alter mit Mira und Julian weitergeht. Vielleicht jetzt erstmal die Frage, was bedeutet es, ein Kind psychisch kranker Eltern zu sein, hier am Beispiel von Mira und Julian?
Ja, hier in der Geschichte geht es ja um zwei Geschwister, die bei einer alkoholkranken Mutter aufwachsen. Mira ist 13, so eröffnet die Geschichte, also in einem Alter, in der jetzt eigentlich so Pubertätsthemen dran sind, Lösung eigentlich ein wenig aus dem Elternhaus, auch Identitätsbildungsprozesse, der Bruder noch ein bisschen jünger. Und hier wird eigentlich beschrieben erstmal, wie sich das entwickelt. Also am Anfang diffus und ungreifbar, also etwas stimmt mit der Mutter nicht, das nimmt Mira wahr. Die Mutter ist ja auch unheimlich, also ist dann irgendwie nicht ganz bei sich oder spricht ein wenig komisch, sie nimmt auch einen komischen Geruch wahr. Sie versteht es aber lange Zeit nicht, bis der Vater dann schließlich, der woanders wohnt, es ausspricht und diesem unheimlichen Ungefähren einen Namen gibt, Alkohol. Die weitere Geschichte könnte man eigentlich so schildern, dass sie einerseits, ja, man muss schon sagen, ein Versagen des Umfelds beschreibt, einzugreifen. Also man hat hier mehrere Parteien, die eigentlich etwas bemerken. Also der Vater, der vielleicht als allererstes, der es sogar weiß und nicht interveniert. Die Lehrer in der Schule, da merkt man, dass eine Lehrerin am Schluss eine Frage stellt, aber auch zum Teil Unverständnis herrscht. Und die Nachbarn, die hier auftauchen, also die sozusagen das Blaulicht beobachten. Aber auch hier hört man nichts von einer Intervention. Wir können uns ja vielleicht später nochmal damit beschäftigen, welche Rolle das Umfeld hier spielen kann. Und das bedeutet, dass dieses, die Wohnungstür sich schließt und Mira, ihr Bruder und die Mutter miteinander alleine sind. Und das, was jetzt passiert, zeigt eigentlich, wie ein Familiensystem und wie sich die kindliche Psyche bei Julian und Mira etwas unterschiedlich an diese Begebenheit anpasst und welche inneren Prozesse sich dabei ereignen. Ich glaube, da kann man einige Punkte herausgreifen. Der Taktgeber ist hier vielleicht ja schon erstmal die Erkrankung der Mutter, also von einem eher diffusen Zustand, wo es der Mutter vielleicht am Anfang noch gelingt, etwas zu verbergen oder zu spalten, also die Folgen oder das Trinken zu verheimlichen, bis hin zu Situationen, in denen das nicht mehr gelingt, also in denen dann die Krise und Katastrophe ganz offenbar und auch mit voller Wucht auf die Kinder prallt, also im Extremfall, wo die Mutter sich androht, das Leben zu nehmen in sozusagen Gegenwart ihrer Kinder und die letztlich die Alkoholerkrankung sich verstärkt und wohl chronifiziert. Also so weit, dass sie ein festes System bildet und die Kinder einen Weg finden müssen, mit dieser Alkoholkrankheit und der Folgen für die Mutter und für die Familie zu leben.
Was Mira und Julian nicht können und das auch für viele Kinder äußerst schwierig ist, ist, sich Selbsthilfe zu holen, aktiv. Also Kinder sind eigentlich in der Regel darauf angewiesen, wirklich, dass von dem Umfeld, von Erwachsenen oder älteren Menschen Hilfe auf sie zukommt. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist eigentlich schlicht und ergreifend der, dass Kinder ihre Umwelt erstmal für gegeben und normal halten. Und es ist für Kinder sehr schwer zu hinterfragen, beziehungsweise so ein Verständnis wächst dann erst im Älterwerden, entwickelt sich, zu vergleichen, wie ist es bei mir zu Hause, wie ist es außen, wie sollte es sein, wie ist es bei mir. Und dafür muss erst noch ein Bewusstsein entstehen. Ein anderer Grund ist, und ich finde, das kann man hier auch gut sehen, ist, dass, obwohl es nie ausgesprochen wird, irgendwie klar ist, das, was hier zu Hause geschieht, das ist etwas, was hier zu Hause bleibt. Mhm. Und das würde ich sagen, das ist etwas, was hier, und gerade bei Alkohol eine große Rolle spielt, ist, glaube ich, die Rolle des Geheimnisses. Also, dass die Familienstruktur, und es wird manchmal aktiv ausgesprochen, aber es wird oft auch ganz ungesagt, es ist klar die Regel, das darf nie nach außen treten. Wir zeigen das nicht nach außen, was innen passiert. Und dass sich da herum also richtige Gebilde und Strukturen manifestieren, die sehr schwer zu durchbrechen sind, weil sie mit Schuld, mit Loyalität, mit Charmthemen zu tun haben.
Hier ist ja schon von Beginn an beschrieben, also Mira wird hier geschildert in dem Gefühl, sie darf ihre Wahrnehmung nicht ansprechen. Also sie darf zum Beispiel am Anfang die Mutter nicht fragen, was ist denn mit dir los, warum sprichst du so komisch? Sie spürt, da ist irgendetwas, was sie nicht ansprechen soll und sie fürchtet sich davor und tut es auch nicht. Hast du eine Idee, warum so ein Geheimnis häufig entsteht?
Ich glaube, hier geht es um eine eigentlich fast strukturell psychische Eigenheit, die sich auf das gesamte Familiensystem überträgt, nämlich wie mit einer Realität umgegangen wird. Und hier würde ja eigentlich die Realität bedeuten, es gibt hier eine schwere Krankheit, die schwere Beeinträchtigungen bedeutet. Und das aber zu fühlen und wirklich wahrzunehmen, wie es eigentlich ist, das würde bedeuten, mit so unerträglichen Gefühlen in Kontakt zu kommen, von Schuld, von Scham und weiteren diesen ganzen, was alles damit eigentlich in Zusammenhang steht, dass das um jeden Preis weggedrängt und ferngehalten werden muss. Und dann entstehen im Grunde zwei Welten, nämlich einmal die äußere, wo vielleicht noch etwas mehr oder weniger funktioniert, und die innere, wo auch eben diese Krankheit besteht und existiert. Und das wird voneinander getrennt und gespalten.
Man sieht es sehr gut daran, wie Mira das ja übernimmt, also auch eine gespaltene Realität, morgens die betrunkene Mutter im Bett und dann innerhalb von Minuten umswitchen, in die Schule gehen und dort so gut wie es geht normal zu funktionieren. Ich finde diese Spaltung, die fast alle Familienmitglieder dann betreiben auf die eine oder andere Weise, die vielleicht auch von der betroffenen Person erstmal ausgeht. Sie sagt, das, was Mira spürt, sie darf es nicht ansprechen, ist vielleicht, da spürt sie eigentlich die Angst der Mutter. Wenn ihre Tochter sie damit konfrontieren würde, dann würde die Mutter fühlen, wie dramatisch das eigentlich ist. Hier in der Phase, wo sie vielleicht noch versucht, irgendwie es zu verleugnen, dass es diese Realität gibt. Ich dachte aber, diesen Spaltungsprozesse auch als etwas, was das ganze Umfeld mitgeht. Also ja, vielleicht die Gefühle, die im Umfeld, den Nachbarn, die das Blaulicht sehen und da rausschauen, auch haben. Also da ist eigentlich was ganz Schreckliches. Und dann versuche, es auszublenden oder es zu rechtfertigen. Aber da kann man nichts machen oder das ist deren Thema oder die hat doch noch einen Vater, der muss doch da sich drum kümmern und so weiter. Also es wegzuschieben aus Angst, in eine sehr beschämende, sehr unangenehme oder unerträgliche Konfrontation zu kommen.
Ja, und ich glaube, vielleicht um noch das zu ergänzen, wann kommt man denn mit der Realität in Kontakt? Das ist ja unter anderem, indem man über seine Umwelt gespiegelt wird. Mhm. Und ich glaube, wenn hier sozusagen was von außen gespiegelt werden würde, würde die Realität im erschrockenen Blick eines Nachbarns eindringen, sozusagen in das familiäre System, in die einzelnen Betroffenen. Und das erzählen auch viele Betroffene, dass es für sie sehr wichtig war, diese Erfahrung zu machen, dass von außen jemand gekommen ist und sagt, wie er das sieht. Also zum Beispiel, wenn bei Mira jemand gekommen wäre und also der Vater zum Beispiel erschrocken und verängstigt um seine Kinder und Angst bekommt, die zurückzuschicken, es ist natürlich, dann spiegelt er ja, dass etwas nicht stimmt und dass das nicht normal sein sollte. Und er würde die Spaltung, die Verleugnung aufheben, aber er würde auch ein System, was bisher so etabliert worden ist, in den Zusammenbruch führen, weil dann klar wäre, es muss sich etwas ändern.
Er tut es ja in dem Beispiel nicht. Das würde sich eigentlich ja gerade hier anschließen an unsere Folge über abwesende Väter. Man könnte sich ja aus unterschiedlichen Gründen das vorstellen. Wir können gleich darauf eingehen, was der Vater hier genau sagt. Das, was vielleicht das Umfeld erlebt, ist etwas, was wir in der Psychoanalyse projektive Identifizierung nennen, also Gefühle, die vielleicht aus diesem Familiensystem herauskommen und die man dann selbst erlebt. Also ich sage mal jetzt nochmal als eher unbeteiligter Nachbar, das Gefühl der Scham, also es ist beschämend, wenn ich etwas sagen würde, ansprechen würde. Damit käme ich in eine Situation großer Fremdscham oder ich würde mich selber beschämen, indem ich damit irgendwie vor die Tür trete. Und das Gefühl der Schuld, also das könnte sich zum Beispiel ausdrücken in so Gedanken wie, vielleicht verdächtige ich da jemanden falsch. Und vielleicht sehe ich irgendwie was, was da nicht da ist. Also ich bin jetzt plötzlich derjenige, der was Böses hier macht. Und das sind, glaube ich, zwei zentrale Leitgefühle, die abgewehrt werden in einem gespaltenen Familiensystem. Und ich sag mal, die im Umfeld, wo das Umfeld zur Abwehr eingeladen wird. Vielleicht bezeichnend hier für den Vater ist, dass er ja im Grunde auch wie unbeteiligtes Umfeld reagiert. Also wie ein Nachbar, der etwas beobachtet und kommentiert das und sieht das auch, was geschieht, aber verhält sich im Grunde so, als hätte er damit im Engeren gar nichts zu tun. Und man könnte auch sagen, er tritt nicht in seine Verantwortung, die er ja eigentlich den Kindern gegenüber hat, sagt, ich habe selber so viel zu tun, also ich habe meine eigenen Dinge und man weiß es jetzt überhaupt nichts über den Familienhintergrund, aber das wäre natürlich auch Teil des Familiensystems, dass sich eine solche Konstellation ergibt. Also wo vielleicht der Vater sich aus einer gewissen Verantwortung herausgezogen hat, um sich um seine eigenen Dinge zu kümmern. Das andere versteht die Kinder ja so etwas wie als ein Medikament für die Mutter. Also weil es der Mutter so schlecht geht, muss sie die Kinder trotzdem weiter behalten, koste es die Kinder, was es wolle. Das ist ja genau von diesem Gedanken des Zusammenbruchs her gedacht. Also man kann dieses Gefüge nicht verändern, sonst bricht etwas zusammen. Man kann das Einzige, was man tun kann, ist irgendwie das so möglichst mit viel Verleugnung am Laufen zu halten.
Ja, und ich glaube, da sieht man auch schon den zweiten Punkt neben dem Familiengeheimnis, ist, finde ich, der Punkt der Abhängigkeiten. Also bei Alkohol spricht man ja auch häufig von Codependenzen oder Co-Abhängigkeiten. Aber vielleicht kann man es wirklich allgemeiner fassen, weil es ist ja oft so, dass sich die Familienmitglieder gegenseitig auch lieben oder ihnen zumindest die anderen viel bedeuten und eigentlich seltener erstmal so, dass man sich sozusagen Schlechtes wünscht. Das gibt's auch und gerade in Familien, wo zum Beispiel viel Gewalt und Hass oder Wut offen ausgelebt werden, aber man sieht es auch sehr häufig, wie hier bei Mira und Julian, wo man das Gefühl hat, die Kinder eigentlich sind der Mutter sehr zugewandt. Hier wird ja auch davon gesprochen, dass Katja, die Mutter, sensibel und liebevoll ist. Und das sieht man eigentlich auch sehr oft und macht das auch so schwierig im Umgang, weil man kann sich nicht einfach von seinen geliebten Personen trennen und schon gar nicht Kinder von ihren Eltern. Die sind ja wirklich abhängig noch von ihren Eltern.
Ja, ich glaube, was du beschreibst, das macht ja die Konflikte im Inneren jetzt auch von Mira aus. Also jemand, der erkrankt, das ist jetzt die Mutter von Mira, ist ja nicht irgendwie böse. Auch das wäre wieder so ein Spaltungsversuch sozusagen. Man teilt die Geschichte in Gut und Böse ein und was für eine schlimme Mutter und so. Ich glaube, gerade weil Mira ihrer Mutter sehr viele liebevolle Gefühle empfindet und weil sie spürt, dass sie verletzt und verletzlich ist und vielleicht genau an der Stelle, wo es um den Alkoholkonsum geht, versucht sie, glaube ich, ihrer Mutter etwas vermeintlich Gutes zu geben. Also zum Beispiel das Gefühl, dass sie doch nicht so eine schlechte Mutter ist. Und fängt an, etwas für die Mutter zu tun, um der Mutter oder für die Mutter vielleicht ein gewisses Maß von irgendwie erträglichem Selbstgefühl aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist der Versuch, der Mutter zu helfen, weil sie die Mutter liebt und weil die Mutter ja auch ihr einziges ist. Also wenn sie die Mutter verliert, dahinter ist ja wieder das System, es steht ja kein Vater irgendwie, zumindest stabil verfügbar dahinter, dann, was passiert dann? Dann fällt sie ins Nichts. Also die Mutter ist auch das, was sie hat. Und ich glaube, die ganzen Systeme der Abhängigkeit, über die wir jetzt sprechen können, leiten sich vielleicht auch aus diesen Konflikten ab. Also das Konflikt, dass einerseits eine Mutter da ist, die ganz wesentliche Funktionen nicht erfüllen kann, andererseits eine Mutter gegenüber, der die Kinder aber auch große Angst haben, dass sie sie verlieren könnten. Und das ist ja auch real, das könnte ja auch tatsächlich passieren, wenn von außen jetzt hier jemand reinkommt, denken wir ans Jugendamt oder Ähnliches. Also mit einer hilfreichen Absicht natürlich, aber jetzt erstmal aus der Perspektive des Kindes ist das ja auch irgendwie ein bedrohlicher Gedanke.
Ja, und dieser, also ist auch etwas Typisches für Kinder psychisch kranker Eltern, dass so etwas wie ein Zwiespalt in ihnen entsteht, der vor allem für spätere Lebensphasen dann auch fast, also eine schwer erträgliche Spannung erzeugt zwischen einerseits der Zugewandtheit und Bindung an die Eltern, wo man sie liebt und auch die guten Seiten sieht, die man vielleicht bekommen hat, und auf der anderen Seite all die Gefühle, die mit dem, ich nenne es jetzt mal Versagen der Eltern gegenüber dem Kind zu tun haben. Also zum Beispiel jetzt hier in dem Fall ist es ja doch eine sehr beängstigende Situation, wenn die Mutter auf einmal so aggressiv und ausfallen wird und auch sich droht umzubringen. Und dieser Zwiespalt, das ist oft in Kindern vorhanden, weil sie hin und her gerissen sind zwischen, naja, schon auch extremen Gefühlen von Wut und Hass und gleichzeitig Liebe und Zuneigung.
Ich glaube, diese Seite der Liebe und Zuneigung erzeugt vielleicht ja ein Gefühl gegenüber der Mutter jetzt bei Mira, dass sie nicht das Gefühl hat, also die Mutter ist jetzt irgendwie schlecht, sondern die Mutter ist sehr krank oder sehr verletzbar und jetzt etwas, ich sag mal nur etwas Abgrenzendes gegenüber der Mutter zu sagen oder auch nur zu denken, heißt so viel wie jemanden, der eh schon tief am Boden liegt und dem es unglaublich schlecht geht, nochmal zu treten. Also ich glaube, so fühlt sich das für sie an. Weshalb es für sie vielleicht sehr, sehr schwer ist, diesen Gedanken auch nur zuzulassen, das, was hier geschieht, das, was deine Mutter macht oder meine Mutter macht, das ist nicht gut. Und das schon quasi sie in einen tiefen inneren Konflikt, man nennt das ja manchmal so von außen Loyalitätskonflikte gegenüber der Mutter bringt, aber da geht es nicht um Treue, sondern da geht es, glaube ich, um diese Gefühle der Bindung und Verantwortung. Mira versucht die Situation in, wie gesagt, die Tür ist zu, es kommt von außen nichts rein, in der Weise zu lösen, wie sie es, glaube ich, irgendwie nur versuchen kann zu lösen, nämlich indem sie anfängt, Funktionen und Aufgaben der Mutter zu übernehmen. Also wie kann sie das ganze Familiensystem am Leben halten? Wie kann sie auch die Bindung zur Mutter erhalten, indem sie selbst Mutter wird und mütterliche Funktionen übernimmt?
Also das wäre der Punkt der Parentifizierung, den du ansprichst. Also auch ein ganz großer, wichtiger Punkt. Wir haben dazu ja sogar mal eine eigene Folge gemacht. Also wie du sagst, wo Kinder elterliche Funktionen und Aufgaben übernehmen, die sie eigentlich noch nicht übernehmen sollten. Das kann hier wie bei Mira so aussehen, eben in diesem Aktiven, also dass sie kümmert sich ja um Julian, ihren jüngeren Bruder, um den Haushalt, organisiert vielleicht auch das Leben der Mutter zu einem Teil eben mit, kann aber auch stiller sein, also zum Beispiel in Bezug auf Julian. Man weiß es jetzt nicht so genau, weil er so still ist, aber man kann auch parentifiziert sein, indem man kindliche Bedürfnisse zurückstellt, also ganz passiv sozusagen nichts verlangt oder will, was vielleicht eigentlich ein Kind mit 10 Jahren durchaus für sich einfordern könnte.
Ja, wenn man jetzt Mira betrachtet, dann kann man sich vorstellen, dass sie ja einerseits eine sehr kompetente Seite entwickelt. Also sie kann das alles in einem Alter, in dem man das normalerweise eigentlich noch nicht kann, aber sie muss es können, sie schafft es auch. Also erzieht sozusagen ihren Bruder und schmeißt den Haushalt. Und wahrscheinlich managt sie auch irgendwie die Krankheit der Mutter oder zumindest hält sie das Familiensystem soweit funktional. Ich glaube aber, das wirft natürlich einen erheblichen Schatten auf ihr psychisches Leben. Einmal, ich glaube, das werden wir dann im zweiten Teil noch hören, in ihre innere Welt und das, was es für ihre innere Welt bedeutet, aber andererseits erstmal ganz konkret in Bezug auf das, was eigentlich ihre Jugend ist. Also, dass sie sich überhaupt keine Gedanken über ihre Eltern machen muss, also zumindest darum, sich für ihre Eltern verantwortlich zu fühlen, sondern rausgehen, sich sogar losstoßen, sogar Aggressionen gegen die eigenen Eltern äußern darf, also was ja sozusagen Pubertätskonflikte wären, um ihre eigene Identität abzugrenzen, sich von zu Hause zu lösen, zu entdecken, wer sie selber ist. Das alles muss sie zurückstellen. Hier ist es ein bisschen angedeutet, sie lädt keine Freunde nach Hause ein, dafür ist kein Raum. Sie muss sozusagen ihre Zeit, ihre Jugend diesem Familiensystem widmen und opfern. Etwas, das, wenn sie es jetzt nicht in anderen Kontexten nachholen kann, später auch wie zu einem Gefühl von ja dauerhaftem Versäumnis führen kann. Also manchmal gar nicht so bewusst, aber in diesem diffusen Gefühl, ich verpasse etwas oder ich habe nicht richtig gelebt oder ich lebe nicht richtig. Und das kann entweder besonders rastlos machen, also die ganze Zeit versuchen, dieses richtige Leben zu finden, oder melancholisch, also dass man das Gefühl hat, das eigentliche Leben liegt schon hinter einem und ist unwiederbringlich versäumt, was dann vielleicht ein Gefühl sein kann, was schon in ganz jungen Jahren sich einstellt. Weshalb es, aber ich glaube, da werden wir ja noch drauf kommen, in Therapien auch so wichtig ist, nochmal diesem Wunsch nach Leben und Lebendigkeit im Grunde in jedem Alter zu seinem Recht zu verhelfen. All das, was sie tut, geschieht andererseits ja auch im Zeichen der Scham. Also sie bezeichnet das als ihre glühende Erinnerung, dass die Nachbarn etwas bemerken. Also dort ist die Realität nicht mehr zu spalten. Dort kommt sozusagen, spiegelt sich in den Menschen, die aus dem Fenster gucken, die Realität und das Verheerende der Alkoholerkrankung der Mutter. Und das empfindet sie als tiefe Scham. Und vieles, was sie tut, ist zu versuchen, diese Spaltung auch aus Schutz vor ihrem Schamgefühlen aufrechtzuerhalten. Also keine Mitschüler nach Hause, nach außen verbergen, mit einer unglaublichen Kompetenz auch die eigene Betroffenheit nach unten drücken, um sich nicht so zu schämen. Und auch da, glaube ich, übernimmt sie etwas, was sehr verständlich ist, aber was eigentlich ja auch auf die Seite der erkrankten Mutter erstmal gehört, nämlich die Scham darüber, was passiert. Sie ist sehr dann mit dieser Scham identifiziert. Es ist so, als wäre es auch ihr Versagen, ihr Zusammenbruch, um den es hier geht.
Also ich glaube, Scham, zum einen, weil sie sich identifiziert, das übernimmt die Scham der Mutter. Ich glaube, ein Teil davon ist aber auch, weil Kinder ihre Eltern noch als einen Teil von sich selber wahrnehmen. Und wenn hier etwas beschädigt ist, fühlt es sich an, wie als wäre ein Teil des Selbst beschädigt. Und das wird auch als sehr beschämt gefühlt und wahrgenommen.
Und ich glaube, das führt dazu, dass sie von außen keine Hilfe annehmen kann, weil davor der Wächter der Scham steht. Also, und es ist für sie psychisch, in dieser psychischen Gleichung, eher vorstellbar, das aufrechtzuerhalten, als so beschämt zu werden, wenn die Lehrerin danach fragt, ist bei dir zu Hause alles in Ordnung, ist es für sie keine Situation der Hilfe, sondern es ist eine Situation der drohenden, massiven Beschämung. Und die wehrt sie ab mit einer Maske der Scham, wie wir es ja in unserer Folge über die Scham gehört hat, indem sie gespieltes Erstaunen hat, wie natürlich, wieso denn? Und das macht es natürlich auch für die Lehrerin nicht leicht, sich diesem System anzunähern. Also wenn sie sich damit zufrieden gibt, dann hat die Maske der Scham sozusagen diesen Angriff abgewehrt. Ich glaube, dass es hier von Seiten der Lehrerin, wenn sie was ahnt und wenn sie was spürt, sehr darauf ankommt, dass sie trotzdem dran bleibt und zwar jetzt nicht im Sinne von weiter bohren, sondern einen Raum des Vertrauens zu öffnen, also in dem etwas weniger Scham entsteht, weil Mira gegenüber der Lehrerin Vertrauen empfindet, also ganz so, wie es in therapeutischen Prozessen ja auch ist. Natürlich gibt es auch Familiensysteme, in denen die Spaltung dann wirklich paranoide Züge bekommt. Das finde ich ist hier nicht so, aber das könnte so sein. Also in dem quasi alles, was von außen mit der Realität konfrontieren könnte, paranoid abgewehrt wird. Also von außen kommt nur das Böse und alle, die vermeintlich Hilfe anbieten, Ärzte, Jugendamt, sonst was, sind eigentlich feindliche Eindringlinge, die man abwehren oder täuschen muss. Und auch hier, glaube ich, geht es wiederum um das Umgehen mit unerträglichen Gefühlen, mit auch einer unerträglichen Realität, die dann sehr aggressiv nach außen abgewehrt wird. Und es kommt natürlich dann sehr darauf an, wie sehr die Familienmitglieder identifiziert damit sind. Ich glaube, das sehe ich hier jetzt nicht so, aber es ist ein Familiensystem, was sehr im Zeichen der Scham und des Geheimnisses, wie es du beschrieben hast, steht.
Jetzt haben wir schon über einige Gefühle gesprochen, die so typischerweise oder sehr häufig auftreten. Ich finde noch ein Gefühl oder Affekt sehr wichtig, ist das von Ohnmacht und Resignation. Was auch sehr häufig vorkommt, vor allem wenn es um chronische Erkrankungen geht, ist dieses Gefühl, nichts ausrichten zu können und nichts machen zu können, die Situation so nehmen zu müssen, wie sie kommt. Also jetzt vielleicht bei Mira und Julian wäre das dann immer wieder vielleicht auch die Hoffnung, die kommt auch dann damit einher, dass sich doch etwas ändert und vielleicht irgendwann die tiefe Enttäuschung oder Frustration darüber, dass es sich doch nicht ändert. Und wie dann damit umgehen, das gibt's ja auch in einigen Familien, also dass man das Gefühl hat, man selbst würde sich eigentlich in eine andere Richtung entwickeln und dann die Frage, kann ich mich aber von der anderen Person losmachen oder wie mache ich mich von der anderen Person los, weil sie letztlich mich von bestimmten Entwicklungen zurückhält?
Ich glaube, die Frage der Ohnmacht ist ja auch hier mit der Frage der Verantwortlichkeit verbunden. Also das wäre jetzt hier ein Beispiel, wo die Verantwortung diffus ist. Also die Mutter übernimmt sie nicht oder kann sie auch nicht für sich übernehmen. Der Vater übernimmt sie nicht und sie landet diffus bei den Kindern. Aber trotz aller Mühe, die jetzt Mira hier in dem Beispiel aufwendet, kann sie die Situation nicht lösen. Also sie kann sozusagen, sie kann die Mutter nicht heilen. Auch das ist ja ein Gefühl von Ohnmacht und Resignation. Und ich glaube, dass es psychologisch hier sehr entscheidend wäre, dass eine Partei, und zwar eine Erwachsene, Verantwortung übernimmt. Also es wäre natürlich das zuallererst, dass die betroffene Person sich Hilfe holt. Das würde, glaube ich, sofort etwas verändern. Nicht nur dadurch, dass es der Mutter vielleicht besser geht, sondern dass ein Erwachsener auch wieder Verantwortung für das Ganze übernimmt. Das ist etwas bei mir. Ich muss etwas für mich tun. Ich merke, dass ich die Verantwortung habe, die Situation zu lösen. Oder aber der Vater natürlich, der hier einschreiten könnte.
Nur auch da ist es ja selbst für Erwachsene schwer, zum Beispiel mit Partnern umzugehen, wo man merkt, die Person holt sich keine Hilfe, obwohl sie eigentlich weiß, sie müsste. Oder vielleicht holt sie sich sogar Hilfe und es ist trotzdem schwierig. Und ich glaube trotzdem, dieser Aspekt der Verantwortung ist sehr wichtig. Wie viel kann eine Person noch für sich Verantwortung übernehmen? Und an welchem Punkt muss ich es als Außenstehender vielleicht ertragen, dass die Person sich selber schadet?
Ja.
Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Trennung vorzunehmen. Also welche Verantwortung liegt bei mir? Was muss ich vielleicht auch tragen? Was ist meine Verantwortung gegenüber einer anderen Bindungsperson? Und wo muss ich die Verantwortung abgeben? Wo übernehme ich vielleicht Verantwortung, die nicht in meiner Hand liegt? Vielleicht gehen wir jetzt mal über zur Perspektive von Katja und wie sie eigentlich ihre eigene Situation mit sich selbst und ihrer Familie wahrnimmt.
Die Perspektive der Mutter. Katja hat in ihrer Geschichte schon früh viele Verletzungen erlitten. Sie ist bei gewalttätigen Eltern aufgewachsen, in einer Familie, in der es wenig Liebe gab. Mit viel Mühe hat sie es geschafft, ihr Elternhaus zu verlassen und auf eigenen Beinen zu stehen. Ihr Wunsch war es immer, eine Familie zu gründen. Und Katja gelingt es in der Anfangszeit auch, ihren Kindern etwas zu geben, was sie selbst nie erfahren hat. Ein Moment von Wärme. Aber in ihr sind zugleich tiefe Risse. Sie ist in einer ständigen Unruhe und Getriebenheit, die sie ihr Leben lang begleitet. Ein Körper, der keine Ruhe kennt, wie auf ständigem Verschleiß fährt. Schon immer hat sie abends allein Alkohol getrunken, um sich etwas entspannen zu können, manchmal auch mehr. So, dass schon Konflikte in ihrer Beziehung entstanden sind. Als ihr Mann sich von ihr trennt, bricht innerlich in ihr etwas zusammen. Sie gibt sich alle Mühe, eine funktionale Außenseite aufrechtzuerhalten. Zugleich ist da ein Abgrund in ihr, der sie auf unbegreifliche Weise anzieht. Obwohl sie weiß, dass sie das nicht tun darf, trinkt sie immer mehr. Immer abends, um es zu verbergen. Sie nimmt sich vor, es am nächsten Tag sein zu lassen, aber der Drang danach wird so stark, dass sie ohne Alkohol nicht mehr schlafen kann. Als es schließlich so weit kommt, dass sie es nicht mehr schafft, ihren Kindern ein Abendessen zu machen, wird sie von Schuldgefühlen und Scham geradezu erdrückt. Sie hat das Gefühl, der schlechteste und nichtigste Mensch zu sein, kann kaum ertragen, an die Situation auch nur zu denken. Doch das weckt nur umso mehr den Drang zu trinken, um nicht fühlen zu müssen. Und sie fühlt sich noch schuldiger. Dann ist da immer wieder eine Leere. Nichts hat mehr für sie Bedeutung, auch nicht ihre Kinder, als hätte etwas in ihr jede emotionale Verbindung abgerissen. Manchmal entsteht aber auch beinahe etwas wie eine unbegreifliche Hochstimmung, wenn sie getrunken hat, aber auf eine dämonische Weise, als wäre nun alles egal. Dann wieder bricht dieses Gefühl zusammen und sie versinkt in einem Sumpf aus elendem Selbstgefühl, kann ihre Kinder kaum noch ansehen, ohne eine alles erstickende Schuld zu empfinden. Über allem liegt eine überwältigende Traurigkeit, dass sie all das zerstört hat, was sie am meisten bedeutet. Und dass ihre Kinder sie dafür nicht einmal mit Verachtung strafen, sondern weiterhin bei ihr bleiben, sich sogar um sie bemühen, was für Katja beinahe unerträglich ist. Gleichzeitig hat sie das Gefühl, dass nichts ihr helfen kann, empfindet beinahe Verachtung für alle Psychodocs, von denen sie sich nichts erwartet.
Ja, ich glaube, man kann hier gut verschiedene Dinge beobachten. Zum einen diesen Teufelskreis, den sie erfasst, der, glaube ich, bei Alkohol schon auch nochmal eine spezielle Struktur hat, trotzdem auch für viele psychische Erkrankungen eine Rolle spielt. Jetzt hier in dem Fall dieses sich schlecht fühlen, sich nicht kümmern können, und aus diesem nicht kümmern können stapeln sich noch mehr Schuldgefühle, und also das ergibt eben diesen Teufelskreis. Und wieder rauskommen, weil quasi das bloße daran denken schon unerträglich ist. Und für Alkoholerkrankungen ist nochmal spezifisch, dass es sich ja hier auch um eine körperliche Erkrankung handelt. Also auch auf einer körperlichen Ebene Dinge zerstört werden, und es ist unglaublich schwer, da anzusetzen, nochmal auf einer rein körperlichen Ebene. Das haben wir jetzt hier gar nicht so in den Fokus gestellt, aber das muss man zumindest bei Alkohol oder Drogen generell auch nochmal sagen, dass man da auf mehreren Ebenen wirklich ansetzen muss. Etwas anderes, was man hier auch nochmal sehen kann, ist, glaube ich, der Aspekt des Traumas in Katjas Leben und wie es sich anhört, etwas, wo das Trauma in ihr wirklich eine Zerstörung, gerade in Bezug vielleicht auf den Selbstwert, angerichtet hat. Also es wirkt ja so, zum einen ist Katja ja sehr unruhig, hat diese Spannung, kann die in sich sozusagen nicht psychisch verstoffwechseln, vielleicht ja auch deswegen zu etwas greift, was auf einer körperlichen Ebene sie sozusagen beruhigt. Aber es wirkt ja auch so, als könnte sie das, was sie im Leben ja auch aufgebaut hat und an Guten geschaffen hat und auch was sie in den Kindern ja offenbar sehen und wahrnehmen kann, nicht wirklich in etwas in sich hineinbauen, was sie dann trägt und hält. Und das kann passieren, wenn eben der Selbstwert so zerstört ist, dass das Gefühl eigentlich die innere Überzeugung ist, ich bin so schlecht, ich bin so nichtig, in mir ist nur Schlechtes, dass alles Gute, was man auch bekommt, trotzdem innerlich immer wieder etwas ist, was von dem eigenen Schlechten sozusagen wie vergiftet wird und dann wieder kaputt geht im Inneren, also innerpsychisch.
Ja, also selbst, dass ihre Kinder weiterhin ja an ihrer Seite bleiben, empfindet sie dann eben nur als Beweis dafür, wie schlecht sie ist. Also das häuft nur noch mehr Schuld an. Also, und es würde sie vielleicht dann eher erleichtern, wenn sie bestraft würde. So klingt das ein bisschen. Und darin, glaube ich, klingt auch dieser traumatische Wiederholungszwang, glaube ich, kann man schon sagen, an. Das klingt, als hätte sie versucht, sich eigentlich aus einer Geschichte der traumatischen Verletzungen zu lösen und es auch phasenweise geschafft. Also da ist eine andere Seite in ihr. Ich glaube, das nehmen die Kinder auch wahr. Aber dann aufgrund unterschiedlicher Dinge, das kann man jetzt die Trennung in Partnerschaft, aber anscheinend ja auch schon vorher, auch der lange Arm der eigenen Geschichte, greift quasi etwas tief aus ihren Inneren, aus den Rissen ihres verletzten Selbst nach ihr. Sie sagt, das ist der Abgrund, und fängt an, eigentlich das, was sie in ihrem Leben geschafft hat, zu zerstören. Und unbewusst wird sie selbst ja zur Zerstörerin, also auch der Geschichte ihrer Kinder, auch ihrer eigenen Familie, ihre all dessen, was ihr etwas wert ist, und wird in dem Sinne, man würde das eine unbewusste Identifikation nennen, zur traumatischen Person, sich selbst gegenüber und den eigenen Kindern gegenüber. Und ich glaube, man kann darin gut studieren, was der traumatische Wiederholungszwang ist. Der ist ja nicht irgendwie, man hat böse Einstellungen, sondern man kann sich nicht lösen aus einer inneren Rolle, die ganz viel mit diesem extrem schlechten Selbstgefühl und Selbstwert zu tun hat, und zerstört damit in einer Fortsetzung dessen, was man selbst an Zerstörung erfahren hat, auch das, was eigentlich um einen herum entstehen könnte. Und das macht die Geschichte so traumatisch. Also man sieht hier sehr Katja als verletzte Person, aber jemand, der auch unter dem Bann ihrer eigenen Geschichte steht. Was hier erschwerend dazukommt, ist ja sozusagen eine hier doch dann Abwehrhaltung auch gegen Hilfsmöglichkeiten, also Psychodocs. Man weiß jetzt nicht genau, was der Hintergrund davon ist, also vielleicht auch keine guten Erfahrungen, das gibt's ja natürlich auch. Könnte aber auch ein bisschen so diese vererbte Familienstruktur sein, ist meine Fantasie dazu. Also dass da von außen alles, was irgendwie mit Gefühlen und mit Nachspüren und Psyche und so weiter zu tun hat, erstmal unter Verdacht steht und keine Idee von Hilfe damit assoziiert ist. Und das macht es natürlich schwierig, weil sich dann das Familiensystem nach innen schließt, vermutlich wie sich in ihrer Kindheit das Familiensystem nach innen geschlossen und auf Abwehr gestellt hat.
Ja, man kann auch in der Psychoanalyse, sagt man ja auch, spricht man ja auch von inneren Objekten, und vielleicht kann man ja bei der Mutter Katja hier auch sagen, es gibt vielleicht keine Vorstellung davon oder keine Hoffnung mehr an ein solches inneres, gutes, helfendes Objekt. Also es braucht eine innere Vorstellung von, mir kann jemand helfen, um so jemanden auch zu suchen und aufzusuchen. Und wenn diese innere Vorstellung brüchig ist und irgendwo im Inneren an sowas gar nicht geglaubt wird, weil die Hoffnung aufgegeben wurde oder weil sich so eine Repräsentanz nie aufgebaut hat, dann wird es auch sehr schwierig für eine Person im Äußeren so eine Figur zu finden, die dann vielleicht auch helfen kann.
Also das macht die Geschichte hier vielleicht auch nochmal in einer besonderen Weise schwierig, dass eben hier dieser Gedanke und auch der Versuch, Hilfe von außen sich zu holen, so wenig trägt. Trotzdem könnte man jetzt hier vielleicht überlegen, bevor wir so zu den Folgen auch dann fürs Erwachsenenalter kommen und Julians und Miras Geschichte einmal weiterverfolgen, was würde denn der Familie jetzt in diesem Zustand hier helfen? Was könnte man denn als Professioneller von außen raten?
Also ich glaube, es müsste eigentlich wirklich von außen etwas her, eine helfende Hand kommen, wenn man so will, eine äußere Instanz, die Familie hier unterstützt. Ich glaube, in dem Fall ist es wirklich sehr schwierig, aber es gibt ja viele andere Familien, wo schon eine größere Offenheit da ist oder wo vielleicht es nicht jetzt so geschlossen ist, das Ganze, weil Eltern zum Beispiel nach außen treten und zum Beispiel eine Psychotherapie machen oder sich andere, weiß ich nicht, Familienmitglieder einspannen, die das vielleicht kompensieren können. Was ich zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür finde, wie sowas, wo solche Hilfsangebote sind, ist ja im Grunde deine Arbeit, Jakob. Also du arbeitest ja auf einer Mutter-Kind-Station für postpartale Störungen unter anderem. Und da können ja Eltern hingehen, die nach der Geburt eines Kindes in eine psychische Krise geraten und die Kinder mit auf die Station nehmen. Und das finde ich deswegen so wertvoll. Also zum einen, weil das ja auch Menschen sind, die sich die Hilfe suchen. Zum anderen aber auch, und das ist etwas, was es nicht so viel gibt leider, weil hier zumindest die ganz jungen Kinder, die Neugeborenen, nicht von den Eltern getrennt werden müssen, um die es geht. Also meistens ist es ja bei euch die Mütter.
Ja.
Auch wenn die Väter kommen dürfen, aber es sind ja doch meistens die Mütter. Und die Neugeborenen also nicht gleich vom Beginn an eine massive Trennungserfahrung machen, wie es bei anderen Stationen dann der Fall sein kann, wenn Mütter erkranken, dass dann erstmal eine wochenlange Trennung stattfindet, was dann in sich wieder natürlich verarbeitet werden muss, sondern wo das gemeinsam geschieht. Und ich glaube, diese Angebote, wo Familien in dieser Gemeinsamkeit geholfen werden kann, das ist, glaube ich, was sehr Wertvolles und Wichtiges, weil ich denke, bei Familien, wo das wirklich sehr ausgeprägt ist, ist diese Angst sehr groß, dass es in irgendeiner Form zu Trennungen oder traumatischen Trennungen kommen könnte. Und da zu spüren, glaube ich, dass von außen wirklich jemand etwas helfen möchte und auch helfen möchte, dass die Familie zusammenbleiben kann. Das ist, glaube ich, zum Beispiel etwas sehr Wichtiges.
Ich finde den Punkt sehr wichtig, den du sagst, weil ich, also es ist, glaube ich, hier unstrittig, dass hier Hilfe von außen notwendig ist. Aber zum Beispiel die Frage der Trennung, also müssen die Kinder raus aus der Familie, finde ich immer sehr schwer zu beantworten, weil auch das ja wiederum was Traumatisches sein kann. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die Kinder möglichst einen Gesprächsraum oder irgendeinen Verstehensraum bräuchten. Also, dass sie jemanden finden, den sie sich anvertrauen können. Also dieses Geheimnis zu brechen, dass das, was zu Hause passiert, mit jemandem besprechbar ist. Und das kann man nicht systematisch verordnen, aber es sind die Personen, die vielleicht einen gewissen Kontakt haben, die irgendwas ahnen, wahrnehmen, mit, glaube ich, sehr viel Geduld und mit sehr viel Ruhe und ohne jetzt einen Gesprächsraum, ist eben nicht, darf nicht bedrängend sein oder zu Bekenntnissen aufrufen, sondern muss wirklich offen sein, für Julian und für Mira etwas zu öffnen, dass sie also von diesem Geheimnis sprechen können, die Spaltung aufheben können. Was dann genau passiert, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, das ist erstmal ein ganz zentraler Schritt, dass es irgendwo einen Bereich gibt, wo die Kinder das tun können. Man könnte sich Unterschiedlichstes vorstellen. Also was passiert, wenn die Kinder, jetzt Mira in dem Beispiel, vielleicht so einen Prozess durchläuft, Spaltungen sich aufheben, ob das wieder andererseits auf Katjas Seite so viel Druck erzeugt, dass sie doch sich Hilfe sucht oder dass sie mit einer Realität konfrontiert ist, dass sie etwas tun muss. Es hält sich nicht mehr aufrecht, das Familiensystem. Das weiß man nicht, oder ob es noch schwerere Zusammenbrüche gibt. Wie gesagt, das könnte ich jetzt nicht von außen einfach mit Prognosen belegen. Aber auf jeden Fall ist hier, glaube ich, das Umfeld gefordert, Gesprächsräume, erstmal Verstehensräume zu öffnen und natürlich professionelle Hilfe. Also ich würde sagen, das hier ist natürlich auch ein Fall für das Jugendamt. Es sind ja minderjährige Kinder. Auch dazu könnten wir, glaube ich, mal was machen. Das geht jetzt dann schon ein bisschen weiter weg von Psychoanalyse. Aber es gibt natürlich ja auch in unserer Gesellschaft Systeme, die für solche Fälle greifen. Aber es ist nicht einfach so, dass da die einfache Lösung liegt. Das, glaube ich, ist auch klar. Jugendamt, also auch wenn es irgendwie so den Ruf hat, fast wie eine strafende Instanz zu sein, bedeutet übrigens nicht, dass Kinder sofort irgendwie aus den Familien entfernt werden, sondern es gibt ein ganz breites Spektrum von erstmal Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten, den Versuch, Lösungen zu finden, also wie Katja vielleicht eine Therapie machen kann, die Kinder vielleicht dann für diese Zeit beim Vater sind und es vielleicht professionelle Unterstützer, Familienhelfer gibt, die in die Familie reinkommen für die Zeit. Also ich zumindest aus meiner Arbeit auf der Mutter-Kind-Station erlebe das Jugendamt da einfach als ein Hilfssystem für Familien, die in solchen Belastungen sind. Wenn die Kinder jetzt noch kleiner wären, wäre es auch so etwas wie zum Beispiel die frühen Hilfen auch ein sehr gutes Hilfssystem, was wir verlinken können. Also ich glaube, all diese Systeme haben zum Ziel, Familien zu helfen und sie auch zusammenzuhalten. Aber natürlich sind sie wie das Jugendamt auch Anwälte der Interessen der Kinder, die in einem System, wo, glaube ich, an fast allen Stellen Leid und Ohnmacht ist, dann doch die ohnmächtigste Rolle von allem haben und ihre Interessen nicht so selbst vertreten können. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass es dann eine Instanz gibt, die diese Interessen der Kinder wahrt und vertritt, auch wenn es natürlich dann immer auf individuelle Lösungen ankommt und da keine Pauschalrezepte verordnet werden können, was in einer bestimmten Situation das Richtige ist.
Das ist ja jetzt hier, wo es um Kindeswohlgefährdung geht, vielleicht auch eine Extreme. Aber es gibt ja es gibt ja verschiedene Abstufungen und ein ganz breites Spektrum davon, wie sich die psychischen Erkrankungen äußern. Und es muss ja nicht so extrem sein. Wir werden einige Hilfsangebote in die Shownotes posten, wo man sich hinwenden kann, wenn man diese Hilfe sucht. Und wir wären auch dankbar, weil das sei ja auch viele Angebote gibt, unterschiedliche, wenn ihr in die Kommentare vielleicht auch noch postet, was ihr kennt, sodass wir das dann in die Shownotes mit aufnehmen können.
Vielleicht schauen wir jetzt mal, wie die Geschichte von Mira und Julian weitergeht. Da kommen wir jetzt auch nochmal in den genuin psychotherapeutischen, zumindest erwachsenentherapeutischen Bereich, also die Frage, was ein Kind daraus verinnerlicht und wie eine solche Erfahrung dann den weiteren Lebensweg prägen kann.
Mira hat mit Ach und Krach das Abitur geschafft. Eigentlich hatte sie sich gewünscht, Psychologie zu studieren, aber dafür reicht ihr Notenschnitt nicht. Sie beginnt ein wirtschaftsnahes Studium in ihrer Heimatstadt. Vor allem deshalb, um sich noch um Julian zu kümmern. Aber auch, weil sie spürt, dass es ihr Angst macht, weiter wegzugehen. Sie das Gefühl hat, etwas in ihr würde dann wegbrechen. Sie hat große Schuldgefühle, Julian im Alltag mit der Mutter allein zu lassen. Mit der Zeit lässt sie sich immer weniger blicken, was ihre Schuldgefühle noch verstärkt. Mira bietet Julian an, sich bei ihr zu melden, wenn er Hilfe braucht. Aber das tut er nie. Auch wenn Mira zu Besuch kommt, redet er kaum noch mit ihr. Was in ihm vorgeht, weiß sie nicht. Mira bohrt dann in ihn, woraufhin Julian sich nur noch weiter zurückzieht, Mira meidet und vorgibt, verabredet zu sein, sobald sie die Türe zur Wohnung aufmacht, um nach dem Rechten zu sehen. Auch gegenüber der Mutter hat Mira Schuldgefühle. Katja gibt sich doch so viel Mühe, versucht auch immer wieder ihr Leben in den Griff zu kriegen und kommt doch nie frei. Aber sie ist auch genervt. Von dem ewigen Lamento der Mutter. Davon, dass sie es einfach nicht auf die Kette kriegt. Wenn Mira bloß an die Mutter denkt, ballt sich in ihr ein dunkler Kloß zusammen, aus lauter unausgesprochenen und ungefühlten Gefühlen. Etwas, von dem sie nicht genau weiß, was es ist. Nur, dass es sehr düster und dunkel ist. Mira fühlt sich unaufhörlich verantwortlich, kann nie das Gefühl abschütteln, sich um andere kümmern zu müssen, um ihre Mutter, um Julian, aber auch um Freunde oder Partner und dem zugleich doch nie gerecht zu werden, immerzu zu versagen. Manchmal liegt sie tagelang einfach nur im Bett und rührt sich kaum. Im Studium schreibt Mira gute Noten, vor allem, weil sie endlich Zeit hat, sich auf das Lernen zu konzentrieren. Sie mag ihr Studienfach, aber setzt sich auch enorm unter Druck. Die Angst, einmal keine gute Note zu schreiben, nicht die beste Wortmeldung von sich zu geben, lässt sie kaum einmal zur Ruhe kommen. Alles muss immer perfekt sein, auch außerhalb des Studiums. So etwa in Miras WG. Wenn etwas nicht genau so läuft, wie sie es sich vorstellt, etwa ein Mitbewohner nicht gleich sein Geschirr wegräumt, wird Mira wütend. Sie schluckt ihren Ärger herunter, bis sie irgendwann explodiert. Sie wütet und schreit herum. Die anderen sind völlig baff oder schreien zurück. Und Mira spürt genau, dass sie für verrückt halten. Auch in romantischen Beziehungen tut sich Mira schwer. Oft sucht sie sich Partner, die sehr auf ihre Hilfe angewiesen sind. Mira lässt es zu, dass ihre Grenzen überdehnt oder gar übergangen werden. Nie sagt sie etwas, kann die Konflikte nicht ansprechen, findet keine Worte. Bis sie sich irgendwann so sehr von der Beziehung bedrängt oder aufgefressen fühlt, dass sie diese, meist recht abrupt, beendet. Mira gelingt vieles in ihrem Leben, aber über ihrem emotionalen Leben liegt ein Schatten. Ihre Freunde sagen, irgendwie wirkst du nie mal fröhlich. Und tatsächlich kennt Mira so einen Zustand auch gar nicht. In ihrem inneren Erleben ist es beinahe so, als würde es ihr Angst machen, glücklich zu sein, als würde sich das sofort rächen müssen. Und Julian? Als Mira ausgezogen ist, bricht etwas in ihm. Es ist aber nicht so, als denke er darüber nach. Er zieht sich weit in sich zurück, merkt es selbst nicht, hat keine Worte für das, was in ihm vorgeht. Er bleibt ein guter Schüler, wenngleich seine fehlende mündliche Beteiligung seinen Notendurchschnitt etwas senkt. Nach dem Abitur steht ihm vermeintlich die Welt offen. Er zieht in eine entfernte Großstadt, beginnt dort ein Studium. Dasselbe wie Mira, wenngleich er das nicht weiß. Julian hat keine Lust auf Mira, keine Lust auf seine Mutter. An Weihnachten kommt er zu Besuch, sitzt die beiden Tage ab, fährt sofort wieder zu sich nach Hause. Er wohnt allein. Um sich das leisten zu können, geht er jobben. Er bleibt ein Einzelgänger, aber statt am Computer zu zocken, entdeckt er das Fitnessstudio und den Kraftsport für sich, womit er fast seine gesamte freie Zeit füllt. In seiner Wohnung muss alles tipptopp sein. Alles hat einen Platz. Julian hat meist nur kurze Affären mit Frauen, bis er schließlich jemanden kennenlernt, mit der er es aushält. Sie ist selbst viel unterwegs, will nicht viel von ihm. Beide teilen die Leidenschaft für den Sport. Und irgendwann, Julian ist Ende 20, ziehen sie zusammen. Obwohl Julian das selbst initiiert hat, hält er die Nähe aber nicht gut aus. Im Zusammenleben mit seiner Freundin und bald Ehefrau beginnt er Zwangsrituale zu entwickeln. Hände waschen, Schlüssel und Herd kontrollieren, Auch leidet er unter intensiven Zwangsimpulsen und Gedanken, die sich ihm aufdrängen und einen großen Teil seines Tages einnehmen und schließlich auch seine Beziehung belasten.
Ja, also hier sieht man die beiden Entwicklungslinien von Mira und Julian. Man sieht den Schatten, auch die transgenerationalen Prozesse der frühen Erfahrungen. Man sieht aber vielleicht hier auch erstmal die Funktionalität der Spaltung. Also beiden gelingt es ja, ihr Abitur zu machen, zu studieren, bei Julian eine Familie zu gründen. Also ich glaube, das ist die Leistung der Spaltung, nämlich schon in der frühen Zeit einen Bereich freizuhalten, der funktioniert. Also man geht in die Schule, man lernt, den Bereich Leistung abzuspalten von all dem, was in der Familie passiert. Das ermöglicht es beiden, einen halbwegs geraden Lebensweg zu gehen. Aber es bleiben natürlich dann auch die Folgen, die viel mit den Verinnerlichungsprozessen zu tun haben. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt erstmal Mira anschauen? Was für Folgen trägt sie aus ihrer Erfahrung in sich?
Also Mira, würde ich sagen, verfolgt weiter ihre Strategie nach vorne. Also sie macht weiter, sie fühlt sich angetrieben. Auch darin kann man vielleicht etwas wiedererkennen, was ja ihre Mutter auch hatte, diese Ruhelosigkeit. Bei ihr aber gewendet in diese, glaube ich, sehr hohe Produktivität, wodurch sie auch vieles hinkriegt. Also das ist ja auch die Leistung darin. Aber dass sie, glaube ich, auch in so eine Art Rad bringt, was sie nicht mehr anhalten kann. Sie muss irgendwie immer weiterlaufen, um nicht zusammenzubrechen. Und ich glaube, das kann man gut an diesem Bild, was hier auftaucht, mit dem Kloß zusammenfassen. Ich glaube, dieser Kloß, der beinhaltet eigentlich ganz viele von ihren, von diesen Dingen, die sie beschäftigen. Also Schuld ist ja bei ihr sehr groß. Dann gibt es diese Wutausbrüche, diese plötzlichen, die sie hat. Und auch, dass man sieht, dass sie ihre eigenen Grenzen und ihre eigenen Gefühle eigentlich komplett übergeht. Also sie fühlt diese große Verantwortung für andere, das Gefühl, durch Perfektionismus es lösen zu können, und übergeht aber dabei eigentlich auch ihre eigenen Grenzen, auch in Bezug auf sich selber.
Also wenn man sich die Verinnerlichungsprozesse überlegt, was für ein inneres Objekt, also ein inneres Abbild von Beziehung hat Mira in sich, dann wiederholt sie, glaube ich, mit allen anderen Beziehungen, aber auch mit ihren Tätigkeiten diese Erfahrung. Also ich glaube, sie fühlt sich dann immer in jeder Hinsicht, ich glaube, selbst für ihr eigenes Studium oder die WG, verantwortlich. Sie muss es tun, sie muss Fürsorge ergreifen, sie muss es in die Hand nehmen, sie kann es auch, aber das lastet ihren wahnsinnigen Anspruch auf. Und das, was dabei untergeht, ist eigentlich ihre eigene Bedürftigkeit. Und ich glaube, das spürt sie mit Wut. Also in dem Moment, wo sie merkt, wie wenig auf ihre Bedürfnisse geachtet wird, also vielleicht weil sie sich dann auch in so eine fürsorgliche Position immer wieder bringt, wird sie fast verrückt vor Wut. Also ich glaube, in dem Moment spürt sie etwas von dem, wie sehr eigentlich ihr eigenes Selbst unter der Wasseroberfläche liegt. Und das kann sie kaum noch in sich halten. Ich glaube, das ist für ihr sie
ja,
trotzdem.
Ja, und es steht ja auch für eine Drohung, dass die Spaltung zusammenzubrechen drohen könnte. Also der unaufgeräumte Teller ist sozusagen nicht nur ein unaufgeräumter Teller, sondern steht vielleicht auch für das, dieses Gespaltene, dass unten drunter doch eigentlich etwas nicht stimmt, etwas unaufgeräumt ist, was in ihr eigentlich mal aufgeräumt werden müsste. Und das ist sozusagen das Zeichen dafür, dass jetzt da etwas durchbrechen könnte. Und das, glaube ich, bringt sie mit Gefühlen auch in Kontakt, die sie, also in Anführungszeichen, verrückt machen.
Es ist ja vielleicht ihre Lebensaufgabe, diesen unaufgeräumten Teller immer wieder verschwinden zu lassen. Also das, damit das Ganze funktioniert, also die WG, und ihn nicht wegzubekommen, und er wird immer wieder hingestellt von den anderen, ist quasi auch die verzweifelte Wiederholung ihres Lebensthemas. Oder das Gefühl, sie schafft es nicht mehr, also diesen Teller immer wieder wegzuräumen. Ja. Das heißt ja sozusagen, die Spaltung aufrechtzuerhalten, alles am Funktionieren zu halten. Und dann kommt der Zusammenbruch. Also das ist das Verrückte. Dann mischen sich die Substanzen. Und das ist ja, was ihr gelungen ist, jetzt in ihrer Entwicklung immer wieder durch Perfektionismus von sich wegzuhalten. Ich finde, das Thema der Schuld, du hast das angesprochen, spielt eine große Rolle. Es ist, glaube ich, eine große Leistung, dass sie es schafft, die Mutter ein bisschen hinter sich zu lassen, also etwas für sich zu tun, also nicht jetzt zu Hause bleibt und im Dienst der Mutter, was wiederum auf Julians Kosten aber dann geht, ihr eigentlich eine Schuld auflastet, die sie nicht tragen sollte, also eigentlich für den Bruder verantwortlich zu sein. Das ist ein unglaubliches Dilemma. Und ist aber dann diese Schuld, glaube ich, lastet auf ihr nicht nur unter dem Perfektionismus, sondern dem, was ihre Freunde beschreiben, du wirkst nie fröhlich. Also ich hatte bei ihr den Gedanken, sie darf auch nie fröhlich sein, ihr darf es nicht gut gehen. Also das wäre sozusagen, hieß ja gut gehen, heißt ich kümmere mich um mich, ich erfreue mich an meinem Leben, ich habe etwas für mich, das hat nichts mit euch zu tun, ich lasse euch einfach hinter mich, egal wie es euch geht, also Mutter und Julian. Und ich glaube, das darf sie nicht. Das macht ihr wahnsinnige Angst. Sie sagt, das würde sich sofort rächen. Also das sind, glaube ich, die Racheengel der Schuld. Wenn sie es wagt, dass sie wirklich für sich lebt, dann muss die Strafe folgen. Und ich glaube, das kann sie nur aushalten, indem es ihr nicht gut geht. Also indem sie die ganze Zeit in einem Modus weiterlebt, in dem sie eigentlich, obwohl ihr vieles gelingt, nicht fröhlich sein kann. Ich denke trotzdem, dass es bei ihr sehr wertvoll ist, dass sie Wut empfinden kann. Und die Wut sogar auch gegen die Mutter richten kann. Also sie ist genervt von dem ewigen Lamento der Mutter. Da hat sie ja ein abgegrenztes Ich gegenüber der Mutter an dieser Stelle. Also das ist dein Lamento und ich bin nicht verantwortlich dafür. Das ist ja etwas, was, glaube ich, bei Julian nicht so möglich ist. Also wo dann die Aggression sich wiederholend in der Beziehung dann eher in das Zwangssymptom rutscht. Aber das können wir vielleicht gleich noch sehen.
Was man auch noch an den Beziehungen, an der Beziehung, die hier geschildert wird, sieht, also hier wird ja geschildert, dass Mira in Partnerschaft, also sich Partner sucht, um die sie sich kümmern muss, also diese parentifizierende Dynamik auch hier sie nicht loslässt, in der WG nicht, in ihrer Partnerschaftswahl nicht und gleichzeitig auch sie hier ihre Grenzen überschreiten lässt. Also sie sagt nichts, sie schluckt es runter und man kann hier auch sehen, wie diese Problematik, dass mit einem Kind, mit dem nie über so etwas offen geredet wurde, auch vielleicht ganz schlichte Strategien oder ein Wissen darüber fehlt, wie kann ich denn etwas, was ich in mir fühle, überhaupt erstmal wahrnehmen und wie kann ich das dann formulieren und in die Beziehung bringen? Das fehlt ihr, dieses Wissen. Ich glaube, es ist erstmal wirklich psychoedukativ auch. Und dann aber auch in der psychischen Struktur. Also sie kann sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie das eigentlich aussehen könnte, eine Partnerschaft, die auf Gegenseitigkeit beruht, wo es sozusagen ein Wechselspiel gibt. Und sie findet nur am Ende die Strategie, sie fühlt sich bedrängt, sie fühlt sich aufgefressen von der Beziehung. Auch da, finde ich, erkennt man sehr stark die Beziehung zu ihrer Mutter wieder. Wahrscheinlich hat sie sich genauso gefühlt. Und sie kann es nur beenden, indem sie sozusagen den Faden abrupt abschneidet. Also Trennung ist nur so denkbar, indem ich eben in mir das Gefühl auch einfach hier Spaltung wieder abschneide und weg bin.
Ja. Also vielleicht hier eigentlich in dem Wunsch nicht nochmal in so etwas festhängen, aber es wiederholt sich immer wieder. Das wäre sozusagen hier der unbewusste Wiederholungszwang, genau, aber immer wieder in Beziehungen in dieses Muster zu laufen. Was würdest du denn jetzt sagen, bevor wir auch nochmal auf vielleicht so etwas wie therapeutische Lösungsmöglichkeiten kommen? Was würdest du sagen, wie verhält sich das bei Julian? Wie hat ihn seine familiäre Erfahrung geprägt?
Also bei Julian würde ich sagen, läuft das vielleicht auf eine gewisse Weise viel unbewusster in ihm ab. Also er wird ja als sehr stummes Kind geschildert und etwas in ihm, hier wird gesagt, bricht etwas. Ich glaube, er verstummt auch innerlich und zieht sich weit in sich zurück und wie es ja hier geschildert wird, ohne dass er es selber merkt. Also es ist kein bewusstes, ich ziehe mich zurück und habe in mir aber eine innere Fantasiewelt, was abläuft, so wie es ja vorher noch ein Stück weit gewesen zu sein schien, diese Sensibilität, die er hat und das Beobachtende, sondern irgendwas reißt, glaube ich, ihm ab an einen Faden, den er wahrscheinlich über Mira noch halten konnte in sich. Und jetzt ist sie weg und irgendwie scheint er den Kontakt dann zu sich und zum Außen verloren zu haben. Was ihm aber gelingt, ist ja auch dieser Auszug. Er muss aber wirklich ganz konkret in eine weite Distanz gehen, wahrscheinlich, um auch innerlich diese Distanz zu seiner Geschichte zu finden. Und auch hier wieder die Spaltung, ihm gelingt sein Studium. Aber es gibt auch, glaube ich, etwas Brüchiges. Also der Sport ist, glaube ich, noch so eine Zwischenstelle. Das ist etwas, was ihn hält. Aber man kann sich auch vorstellen, dass er da auf den Sport sehr angewiesen sein wird. weil er sich darüber vielleicht auch psychisch stabilisieren kann. Und man kann es, glaube ich, ganz besonders deutlich dann in dem Sinn, in diesen zwanghaften Seiten bis hin zu Zwangsritualen, die er dann auch später entwickelt. Also dass Nähe für ihn etwas ist, was, glaube ich, hochbedrohlich ist und was er versucht zu kontrollieren eben über diese Zwangsrituale.
Also ich glaube, hier der Versuch, etwas wirklich im Außen zu lösen, also das durch das Wegkommen, durch ein wirkliches Wegziehen, also in die Großstadt, was, glaube ich, eine große Leistung für ihn ist, also dass er das schafft, in die Großstadt zu ziehen, im Sport, im Außen, also wirklich über den Körper, über einen Körperpanzer oder Körperhülle irgendwie auch sich einen Halt zu geben, so ist meine Fantasie zumindest dazu. Aber dieses Außen, das muss dann auch ihn halten. Also das, glaube ich, die Zwänge heißt ein Außen herstellen, also Kontrolle ausüben über das Außen, das irgendwie das Innen halten und in Schach halten kann. Und es funktioniert, solange in Beziehungen nicht zu große Nähe entsteht. Also wie du es beschrieben hattest, in dem Moment, wo die Freundin Ehefrau wird, zusammenzieht, wird dieser Kontakt mit der Innenwelt zu groß. Also dann kann er das Außen nicht mehr so kontrollieren. Und dann wandelt sich, glaube ich, dieses Kontrollierte in den Zwang. Also man weiß jetzt nicht, wie lange die Zwangssymptome da schon gehen, ob die nicht doch eine ganze Weile vielleicht schon mehr oder weniger subtil mitgelaufen sind, aber dort treten sie zutage.
Man kann sich auch vorstellen, dass das aus einer enormen inneren Spannung geschieht. Also was wir ja auch schon bei Katja, der Mutter, gehört hatten, dass sie sich so umtriebig gefühlt hat. Bei Mira taucht das auf. Und auch hier, glaube ich, ist es ein Versuch, irgendwie mit dieser inneren Spannung umzugehen und sie dann über diese Kontrollmechanismen sozusagen aufzufangen. Also psychologisch würden wir ja vielleicht von Beta-Elementen sprechen, die dann versucht wird, eben über sowas zu halten.
Ja, also Beta-Elemente wirklich dann im Sinn von unverdaute Affekte, vielleicht auch traumatische Affekte. Bei Mira ballt sich das ja alles in diesen dunklen Klos zusammen. Also da sind all die widersprüchlichen Affekte ihrer Mutter gegenüber. Bei Julian nimmt es die Gestalt von Zwangssymptomen. Also ich glaube auch diese Zwangsimpulse und Gedanken, die aggressiven, das sind eigentlich die wütenden Affekte, also die er völlig unterdrücken kann bei sich. Also auch als Kind dann ja nicht geäußert hat und auch nicht äußern konnte. Und ich glaube, in dem Moment, wo er in diese intime Nähe kommt, ist er konfrontiert wieder mit einem Gegenüber, das Übertragung von ihm wahrscheinlich so viel zu fordern scheint in seinem Gefühl und dem er sich anpassen soll und gegen dessen Nähe er auch gleichzeitig einen unglaublichen Widerstand hat und nach dessen Nähe er sich aber auch so sehnt, vielleicht gerade um etwas in sich heil zu machen. Und da ist, glaube ich, auch dieser Komplex, nur dass er sich hier mehr spaltet, also, glaube ich, in diesen Versuch, es im Außen zu halten und dann eine Innenwelt, die eigentlich wirklich dem Reich des Unbewussten angehört und nur sich in Impulsen, Gedanken und Symptomen sozusagen Geltung verschafft.
Was wir jetzt ja noch nicht so thematisiert hatten, aber wozu wir vielleicht mal eine eigene Folge machen könnten, ist der Aspekt der Geschwisterdynamiken. Dass, wenn Geschwister da sind, das nochmal ganz eigene Dynamiken entwickeln kann, die ja viel mit Schuldgefühlen zu tun haben kann, aber vielleicht auch mit Ansprüchen, die überfordernd sind, auch vielleicht einiges kompensiert werden kann, aber eben auch nicht alles. Und ich glaube, hier kann man auch sehen, zum Beispiel bei Mira, die ja diese großen Schuldgefühle vor allem gegenüber Julian auch entwickelt, ihn im Stich zu lassen, auch aus der Familie geht, ohne selbst vielleicht nochmal Hilfe von außen zu holen, glaubt es selber kompensieren zu können, indem sie nach dem Rechten sieht, dann in Julian bohrt und enttäuscht ist, wenn er sich nicht öffnet, sondern sich enttäuscht eben in diesen Rückzug verbarrikadiert. Und umgekehrt Julian, glaube ich, auch diese Hoffnung, dass ihm jemand helfen könnte, eben aufgibt und da vielleicht auch etwas von Mira erwartet, was er von ihr in dieser Form eigentlich nicht erwarten kann. Und das sind ja ganz komplexe Dynamiken auch nochmal, die, ja, wie gesagt, denke ich, auch nochmal eine eigene Folge wert sind.
Ja, zumindest die tiefe Enttäuschung auf Julians Seite, also auch noch einmal verlassen zu werden. Ja. Man kennt ja auch gar nicht die Vatergeschichte, was damit eigentlich ist. Also ich glaube, das hat zu dieser Stummheit noch mehr beigetragen und den Kontakt zu einem guten Objekt, was vielleicht schon in ihm existiert, weil er hat diese Erfahrung gemacht, aber dort auch reißen lässt. Also sich zu öffnen, zu sprechen, heißt ja an jemanden zu glauben, also ein gutes Objekt in sich zu haben. Und ich glaube, hier ist etwas im Vertrauen an dieses gute Objekt erschüttert. Und diese Enttäuschung macht ihn, glaube ich, auch so stumm. Und diese Enttäuschung ist, glaube ich, auch wiederum der Hintergrund von seinen tiefen Gefühlen von Wut, die er in sich trägt. Die vielleicht auch was mit diesem Abreagieren im Fitnessstudio oder Ähnlichem zu tun hat. Das weiß man natürlich jetzt nicht genau, wie sich das da verhält. Vielleicht abschließend, was könnte man denn Julian und Mira raten? Also wir sind jetzt Psychotherapeuten, ich glaube, wir können das jetzt erstmal nur psychotherapeutisch beantworten. Was wäre denn, oder vielleicht anders gefragt, worum könnte es denn in einer Therapie gehen bei Mira und Julian, wenn sie sich Hilfe suchen würden?
Ich glaube, bei beiden letztlich erstmal Worte zu finden für diese ganzen Gefühle. Also nochmal, um auf Miras Kloß zu sprechen zu kommen, der so dunkel und düster in ihr ist. Und hier wird ja gesagt von unausgesprochenen und ungefühlten Gefühlen. Und ich glaube, beide haben auf ihre ganz eigene Weise vieles beiseite geschoben, um eben einerseits zu funktionieren und auch, finde ich, wirklich enorme Leistungen zu vollbringen. Und gleichzeitig könnte es vielleicht für beide einen Entwicklungsschritt nochmal bedeuten, diese Mauer, die sie, glaube ich, um sich herum aufgebaut haben, ein Stück weit, ja, vielleicht abzubauen.
Also ich könnte mir vorstellen, bei Julian geht es vielleicht auch erstmal um ein wirklich dieses Wortefinden, diese Stummheit zu überwinden, gar nicht so sehr nur zu erzählen, was war, sondern überhaupt für seine inneren Gefühle, Zustände, Worte zu finden. Also vielleicht ein Therapieansatz, der sehr stark auf die Wahrnehmung von Körper und Gefühl geht, um, ich sag mal, so etwas wie erstmal eine Sprache der Psyche zu finden und eine Sprache der Gefühle. Und darüber, glaube ich, auch um ein Verstehen, also dessen, was in einem eigentlich ist, wie das auch mit der Biografie zusammenhängt, und, glaube ich, einen Raum, in dem er diese Gefühle von Enttäuschung und Wut zulassen kann und vielleicht anders sie ihm in einer anderen Gestalt zugänglich werden als über ein Symptom. Ich glaube, bei Mira geht's auch um Ähnliches, aber vielleicht nochmal auf einer anderen Dimension. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon viel für sie ist, mit diesem Schweigen zu brechen, also jemandem das nur zu erzählen, wie es war, und damit quasi die Familie zu verraten und ihre Rolle zu verraten, in einem therapeutisch geschützten Raum schon, glaube ich, schon sehr, sehr viel bedeuten würde. Damit aber auch ein Stück Anerkennen des Geschehens, also dass sie über die Reaktionen dann von einer Therapeutin etwa gespiegelt bekommt, was das eigentlich bedeutet und was, wie, wo sie gelebt hat. Und ich könnte mir vorstellen, und das ist etwas, was vielleicht dann doch durch die Beziehungsarbeit in einer Therapie möglich würde, sich aus dieser parentifizierenden Rolle zu lösen. Also indem sie ihre Abgrenzungswünsche, ihre Wut und auch ihre Enttäuschung artikuliert, ihr Schuldgefühl damit bearbeitet, das bestimmt gleich eine Rolle spielt in diesem Moment, indem sie aber auch, und ich glaube, das ist für sie auf einer, vielleicht zumindest in der psychoanalytischen Prozess, vielleicht so der Punkt der tiefsten Angst, ihre eigene Bedürftigkeit und ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte und auch ihr Gefühl von Ohnmacht ein Stück weit tolerieren kann. Also sie braucht etwas von der Therapeutin oder von dem Therapeuten. Es geht um sie und um ihren Raum und sie wünscht sich das auch sehr. Das könnte ich mir vorstellen, ist bei ihr erstmal ganz, ganz schwer anzunehmen und sie muss sich, glaube ich, eine ganze Weile dahin arbeiten. Aber hier könnte etwas Heilsames liegen. So ist zumindest jetzt meine Skizze eines therapeutischen Prozesses.
Ich denke, dass es bei Julian noch wichtig wäre, vielleicht an so etwas wie einem Glauben an irgendetwas zu arbeiten, das aufzubauen. Ich glaube, dass er da tief enttäuscht ist. Er scheint ja eine Spur davon in sich zu tragen. Er scheint sich an jemanden binden zu können, hat eine Freundin oder Ehefrau. Aber man muss auch sagen, sie kommt ihm durch das Zusammenziehen sozusagen zu nahe und er kann das nur über ein Symptom lösen, also die Zwänge. Und ich glaube, da vielleicht dran zu arbeiten, wie es für ihn aussehen könnte, wieder an etwas zu glauben.
Ja, wie er mit jemandem sein könnte auf eine gute Weise, ohne dass es zu erdrücken zu nah wird oder ohne dass, ich glaube das auch, dass das hier das Thema ist, ohne dass die schlimmste Enttäuschung droht. Also sich sozusagen an jemanden zu glauben, etwas zuzulassen an Nähe, die nicht gleich bedrohlich wird. Dass es um solche Erfahrungen auch dann therapeutisch geht, was vielleicht aber dann auch wieder einen längeren Prozess bedarf.
Ja, und auch gerade in Bezug auf jetzt hier mit Alkohol erleben ja Kinder von alkoholkranken Menschen ja oft eine große Unsicherheit. Also dieses Gefühl von nicht zu wissen, was erwartet sie, wenn sie nach Hause kommen. Wie sind die Eltern drauf? Wie werden sie dieses Mal sein? Auch Versprechungen, die nicht gehalten werden. Dinge, die im betrunkenen Zustand gesagt werden, die keinerlei Verlässlichkeit haben, auch im nüchternen Zustand. Und ich glaube, das setzt schon ein tiefes Misstrauen in einen Menschen, in was überhaupt eigentlich wahr ist, was nicht, an was kann man glauben. Also ich glaube, das setzt sich wirklich in ein tiefes, tiefes Lebensgefühl, schlägt sich das nieder. Und auch daran anzusetzen und zu schauen, wo kann er vielleicht einen Fuß auf festen Boden setzen.
Ja, also auch das, finde ich, wäre eine therapeutische Aufgabe. Ich glaube, da geht es ganz viel auch um Verlässlichkeit und auch das Prüfen der Verlässlichkeit, wobei sich Julian wahrscheinlich dann eher stumm aus dem Kontakt zurückzieht, also wenn diese Verlässlichkeit nicht wahrgenommen wird oder wenn das Moment der negativen Übertragung kommt, also wo, glaube ich, Therapeuten dann sehr feinsinnig dafür sein müssen, wann er sich zurückzieht. Ich glaube aber auch, dass diese Ebene der Beziehungsarbeit ist, vielleicht jetzt nicht nur eben die Arbeit an einem Zwangssymptom und wie man es überwindet und konfrontiert, sondern, ich sag mal, die tiefere liegende Beziehungserwartung, die sich damit verbindet, ins Auge zu nehmen. Ich glaube, wir haben jetzt das Thema mit Sicherheit nicht erschöpfend, aber dann zumindest anhand dieses Falls in einer exemplarischen Weise uns angesehen. Wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, das noch weiter zu vertiefen an weiteren Erfahrungsberichten. Danken euch aber jetzt erstmal für euer Zuhören.
Wir würden euch noch an der Stelle auch ein Buch empfehlen von dem Psychoanalytiker und Autor Bernd Aschenbrenner, Der Tag, an dem Papa das Monster getötet hat. Ein sehr lesenswerter Roman, dem man die psychoanalytische Prägung bestimmt anlesen kann und wie wir finden, sehr lesenswert, also wo es um eine Geschichte eben geht, wo der Vater mit einer Alkoholerkrankung kämpft und die aus der Perspektive von der Tochter geschrieben ist, die eben mit diesem Vater lebt. Und wie wir finden, sehr eindrücklich, mit was für vielen ambivalenten Gefühlen und mit was für alltäglichen Schwierigkeiten sowas behaftet sein kann. Auch das stellen wir in die Shownotes.
Dann setzen wir hier erstmal einen Punkt und freuen uns, wenn ihr bei weiteren Themen wieder reinhört.
Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Wann immer ihr das hört.